Das ist gut. Ich muss einfach schauen, so, vielleicht so, dass ich noch ein bisschen den Blick da auf meine. Auf das aber muss ich eins trinken. Okay, ich beginne nochmal. Also vor einiger Zeit habe ich ja mit dem ersten Petrusbrief begonnen, habe dann unterbrochen und gedacht, nee, das geht zu lang, wenn ich da nur so alle Schaltjahre mal eine Predigt habe. Habe dann aber wieder weitergefahren und dann plötzlich wieder bemerkt, dass ich einen Abschnitt ausgelassen habe. Den hole ich jetzt nach. Und dazu lesen wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Mein Text ist Verse 4 bis 10. Ich lese jedoch von Kapitel 2, Vers 1 weg. Einmal hatte ich eine Predigt nur von Versen 1 bis 3. Und ich werde die nicht wiederholen in der Predigt, aber doch um den Zusammenhang nochmals herzustellen ab Vers 1. So legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und traget wie neugeborene Kinder Verlangen nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie zur Seligkeit heranwachset. Denn wenn ihr anders empfunden habt, dass der Herr gütig ist. Zu ihm tretet hinzu, dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, vor Gott aber auserwählt, kostbar ist, und lasset euch auch selbst wie lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Denn es steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Euch nun kommt sein kostbarer Wert zugute, die ihr glaubt. Für die aber, die nicht glauben, ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie dem Wort nicht gehorsam sind, stoßen sie an ihn, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, damit ihr die herrlichen Taten Gottes verkündigt. Oder die herrlichen Taten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Euch, die ihr ehemals kein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, die ihr nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt worden seid. Soweit der Text. Petrus hat, ich gehe mal kurz zurück im vorherigen Abschnitt, darauf hingewiesen, dass es unumgänglich ist, um Jesu willen alles, was seinem Ziel dient, abzulegen. Wir haben im Vers 1 da gelesen, so legt nun ab. Und dann zählt er ein paar Dinge auf, über das habe ich mal gepredigt. Es geht darum, dass wir heilig seien. Das hat er im ersten Kapitel ausführlich behandelt, dieses Thema, seid heilig, sagt Gott, denn ich bin heilig. Da bezieht er sich auf Aussagen des Alten Testaments, was Mose dann schon dem Volk Israel überliefert hat, was Gott möchte. Petrus nimmt dazu dann auch ein Bild, und das ist ein Bild von einem Kind. Ein Kind, das gehorsam ist. Und so nimmt er uns mit hinein in eine Beziehung zum lebendigen Gott, die diesem Gott, wie Kinder ihren Eltern, gehorsam sind. Da sind jetzt Erziehungsfragen gefragt. Aber das ist nicht heute das Thema. Und dann nimmt Petrus später nochmals Bezug auf diese Situation des Kindes. Nachdem er zuerst von gehorsamen Kindern gesprochen hat, also ein gehorsames Kind ist sicher mal nicht ein Neugeborenes, das hat noch keine Ahnung von Gehorsam oder Ungehorsam, aber Petrus nimmt dann in Kapitel 2, Vers 2 das Kind nochmals auf und geht eine Entwicklungsstufe zurück und sagt, seid begierig wie neugeborene Kinder nach der unverfälschten Milch. Er spricht hier auch wieder symbolisch von einem Kind, das gerade neugeboren ist, das braucht gesunde, gute Nahrung. Muttermilch oder heute haben wir da Ersatzprodukte, damals gab es das wahrscheinlich nicht. Aber das soll dann dem Kind zur Entwicklung weiterhelfen. Und so ist das Wort Gottes für uns. Wenn wir im ersten Kapitel spricht ja Petrus von der Wiedergeburt, der Gott, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Also er spricht von diesem neuen Leben, das mal einen Anfang genommen hat, wie ein neugeborenes Kind. Und dann sagt er, habt Lust oder habt Begierung. Begierde, eure Begierde soll nicht die Welt sein, sondern die unverfälschte Milch, das Wort Gottes, das euch dann leitet und zum Wachstum führt, dem Ziel entgegen, das Gott für uns bereit hat. So ist das gemeint. Und nun schreibt Petrus hier in unserem Abschnitt, und nun sollen wir zu dem hinzutreten. Zu wem? Zu Jesus Christus. Er hat ja im Vers 3 vorher gesagt, wenn ihr erkannt habt, dass Gott gütig ist, dass der Herr gütig ist, dann tretet nun hinzu. Tretet hinzu zu dem lebendigen Stein. Also wechselt jetzt hier das Bild vom Kind zu einer Baustelle. Und diese Baustelle ist eine besondere Baustelle. Es geht hier nicht um meine Villa zu Hause. Naja, habe ich nicht. Werde ich auch nie haben. Es geht um den Tempel. Petrus greift wieder zurück auf ein alttestamentliches Bild oder ein Ereignis. Hier geht es mehr als ein Bild, denn der Tempelbau war ja eine Realität, das war Geschichte und nicht einfach irgendein Bild. Und er spricht hier von dem lebendigen Stein und er kommt dann weiter dazu und sagt, Jesus ist der Eckstein, zu dem sollen wir hingehen. Der Eckstein, was ist ein Eckstein? Und ich habe mal bei Wikipedia im Internet nachgeschaut, was da über Eckstein steht. Und da lesen wir, Ecksteine wurden ursprünglich an Natursteinmauerwerken als Mittel der Kantenbefestigung in die Mauerecke eingebaut. Insbesondere haben Ecksteine eine tragende Funktion. Sie haben also eine tragende Funktion, da sie durch die wechselweise Überlagerung der Schmal- und Breitseiten und ihr größeres Gewicht insgesamt stabilisierend wirken. Also es scheint den einen oder anderen vielleicht zu kompliziert zu sein, aber der Eckstein war das tragende Element des Baues, darauf wurde aufgebaut. Und dieser Eckstein gibt eigentlich dem ganzen Bau die Stabilität, wie wir hier lesen. Er ist tragend. Er gibt gleichzeitig aber auch das Maß, die Maße des Baus. Der Eckstein ist der Außenstein. Weiter hinaus geht der Bau nicht. Also er gibt die Maße. Also Petrus wechselt hier das Bild vom Kind zum Tempelbau und doch hat beides etwas Gemeinsames. Das scheint nun etwas komisch zu wirken und doch ist etwas, das beides gemeinsam hat. Und das ist das Wachstum. Der Bau, der Tempelbau, der ist nicht da und er steht. Und die Pharisäer haben ja das etwas falsch verstanden, als Jesus sagte, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Ja, da hat er nicht den Tempel zu Jerusalem gemeint, sondern seinen Körper, seinen Leib. Wenn ihr ihn vernichtet, in den Tod bringt, nach 3 Tagen wird er wieder da sein. Mein Körper, ich werde auferstehen, wollte er damit sagen. Aber hier geht es eben um etwas anderes, um das Wachstum eines geistlichen Baus. Und da ist Jesus der Eckstein und wir sollen wie lebendige Steine eingepflanzt werden in diesen Bau, wo der Eckstein das Maß, die Grundlage, die Stabilisation bringt. Das Thema Tempel, Tempelbau, das ist ja schon etwas Spezielles, wenn wir das lesen bei Salomo, der erste Tempel. Auch der zweite Tempel wird nicht mehr so intensiv genau beschrieben. Aber ich habe kurz heute Morgen nochmals nachgelesen im Buch Esra, dass sie das Fundament des Tempels gelegt haben. Das war der Start zum eigentlichen Tempelbau. Sie haben dann schon geopfert, obwohl das Gebäude als solches noch nicht stand, und haben Gott geehrt, dass jetzt das Fundament steht. Wir haben ein Fundament. Auf dieses Fundament dürfen wir aufbauen. Ja, in dieses Fundament sollen wir selbst als Bausteine mit hineingebaut werden. Wir sind Teil des Tempel Gottes. Aber der ist noch nicht fertig. Der ist am Entstehen. Die Vollendung des Tempels, die kommt später. Aber wir werden jetzt, wie der Tempelbau Steine bekommen hat, und wisst ihr, das Besondere an diesen Steinen war ja, die wurden nicht auf dem Platz zugehauen. Man liest da, es wurde kein Meißel, kein Eisen gehört, das hier Schläge gibt an die Steine, um sie einzupassen. Der ganze Bau wurde vorbereitet, er war geplant, aber die Steine wurden zugehauen außerhalb des Tempelbezirks, außerhalb von Jerusalem. Die wurden fertig hingebracht und eingesetzt in den Tempel. Übrigens über die Maße und überhaupt den Bau des Tempels sind interessante Gedanken in Hesekiel 40 bis 48 und dann auch in Offenbarung nochmal. Und da merken wir, es geht dann weiter über den Tempel hinaus, es betrifft dann die ganze Stadt Jerusalem, wo die Mauern beschrieben werden und so weiter. Das ist ganz ein eindrückliches Bild, das uns da geschildert wird. Aber zu diesem einen Eckstein, zu diesem Grundstein sollen wir hinzutreten, hinzugefügt werden. Dass die Bibel vom Eckstein spricht, das kommt ja auch schon aus dem Alten Testament, so im Psalm 118 oder Jesaja 28. Entschuldigung. Und da werden wir nun mit hineingenommen von Petrus. Wenn wir weiterlesen, Vers 5, lasst euch auch selbst wie lebendige Steine aufbauen als ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Denn es steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Dann müssen wir uns nochmals Gedanken machen, was das heißt. Lasst euch selbst wie lebendige Steine aufbauen. Wir sind gefordert, uns einzufügen in diesen Tempelbau. Und da können wir nicht mit unseren Ecken und Kanten eingebaut werden, da müssen wir vorher bearbeitet werden. Geschliffen, gemeißelt. Ecken und Kanten müssen weg. Ein Diamant hat seinen Wert eigentlich erst, wenn er wirklich behandelt wurde. Der Rohdiamant hat auch einen Wert, aber wenn er wirklich behandelt wird, geschliffen wird und dann die Herrlichkeit, die Schönheit des Diamanten erst richtig durch den Schliff zum Ausdruck kommt, dann hat er seinen Wert und so geht es uns auch. Wir werden geschliffen und präpariert. Dazu sind wir hier, dazu sind wir in dieser Welt. Dazu sind wir in diese Welt gestellt, auch nachdem wir an Jesus Christus geglaubt haben. Jetzt werden wir so bearbeitet von Gott, unserem Vater, der uns annimmt wie Kinder und uns erzieht, wie Kinder erzogen werden sollten. Er schleift uns und er bearbeitet uns und er macht das nicht selber. Er braucht uns. Und da tun wir uns manchmal etwas weh, he? Wenn wir gehauen werden, wisst ihr, dazu ist ja auch die Gemeinde ein Stück weit da. Aber nicht nur die Gemeinde. Auch jede Arbeitssituation, jede Alltagssituation ist ein Teil vom Ganzen, wo wir zubereitet werden, damit wir einmal in diesem Tempel unseren Platz finden. Und da ist etwas schon spannend, wie wir dann miteinander umgehen. Und ich habe noch nie gehört, wie eine Mauer aufschreit, wenn ich mit dem Meißel und Hammer da die Löcher mache, für einen Kasten einzubauen und dann einen elektrischen Schalter oder Steckdose oder was. Also die Mauer hat noch nie geschrien, aber wir schreien manchmal schon, wenn an uns gemeißelt wird. Au, das tut weh. Du hast mich verletzt. Und dann sind wir so verletzlich, so empfindlich und erkennen nicht, dass eigentlich Gott bei uns am Werk ist. Also ich bin nicht besser. Ich bin auch sehr empfindlich. Wenn jemand etwas gegen mich hat, dann bin ich sehr empfindlich. Und irgendwie ist das ja menschlich. Aber wisst ihr, da dürfen wir auch merken, wir sind noch nicht am Ziel, sondern auf dem Weg zu diesem Ziel. Und was haben wir gelesen? Also ich habe es ja jetzt nicht gelesen, aber Gott möchte uns so zubereiten und Paulus schreibt ja da in der Beziehung, da nimmt er das Bild der Ehe und schreibt, dass er sich eine Braut, die ohne Runzeln und ohne weiß ich was alles da ist, vollkommen vor dem Herrn. Oder Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, wir werden zubereitet. Und dann, wenn wir das Ziel erreicht haben, werden wir Jesus sehen. Und was ist das Größte? Es steht da, wir werden sein wie er. Ohne Makel, ohne Runzeln, ohne Glatze, vielleicht, ich weiß nicht, was schöner ist. Aber versteht ihr, wir werden da sein, so wie es Gott gefällt. Und wir werden zubereitet auf das hin, denn Gott will den Zustand mit uns wiederherstellen, den er am Anfang hatte, als er Adam und Eva geschaffen hat, ins Paradies gestellt hat, in den Garten Eden gestellt hat und gesagt hat, es ist alles sehr gut. Gott hat alles geschafft, ohne Makel, ohne Fehler. Die beiden waren perfekt und vollkommen in Gottes Augen. Und dahin will er uns wieder führen, darum die Wiedergeburt. Es gibt ein neues Leben in Christus, die Wiedergeburt. Und da steuern wir hin auf diese vollkommene Endphase, wenn wir Christus gegenüberstehen. Das ist das Ziel. Zu Vers 5 möchte ich einen kurzen Text lesen. Einige kennen vielleicht das Buch von Open Doors mit Jesus im Feuerofen. Und da lesen wir kurz vor Weihnachten, habt ihr die Geschenke schon? 13. Dezember, da schreibt er zum Thema von 1. Petrus 2,5, auch ihr selbst werdet als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus. Leiden ist nicht zwecklos. Petrus schreibt, Wir seien lebendige Steine, die zusammengefügt ein geistliches Haus bilden. Petrus musste ans Vorbild des Tempels von König Salomo gedacht haben, als er dies schrieb. Salomo beschäftigte Steinhauer, die einen Stein nach dem anderen aus dem Berg brachen und schliffen. Dann wurden diese Steine auf die Baustelle gebracht, wo sie nur noch zusammengefügt wurden. Die Bibel sagt uns, dass auf der Baustelle kein Lärm von Hammer und Meißel war. Das Schleifen wurde bereits im Steinbruch erledigt. Das lesen wir 1. Könige 6, Vers 7. Petrus schreibt, wir seien lebendige Steine, die zum Bau eines geistlichen Tempels gebracht werden. Eines Tages wird der letzte Stein diesen Tempel vollenden. Und das wird ein herrlicher Tempel. Gott wird dort wohnen. Aber das heißt auch, dass wir jetzt in Gottes Steinbruch sind. Einem Ort, wo gemeißelt und geschliffen wird. Und das schmerzt. Mose betrachtete die Schmach Christi, den Schmerz, als wertvoller als die Schätze Ägyptens, weil er vorwärts auf seine Belohnung schaute. Er hielt standhaft fest, weil er auf den schaute, der unsichtbar ist. Das wird aus Hebräer 11, 26, 27 zitiert. So kann uns Gott gebrauchen, als lebendige Steine zum Bau seines geistlichen Hauses. Also denen, die Jesus vertrauen, an ihn glauben, zu ihm hinzukommen als lebendige Steine, zu dem, der der Eckstein ist, der uns trägt. Und ich weiß nicht, ob uns zum Thema Tragen etwas in den Sinn kommt, aber da steht unter anderem, er wird uns tragen bis ins Alter, bis wir grau sind. Ich werde ja schon langsam, ja schon schnell. Er wird uns tragen, er wird dich nicht fallen lassen. Wir haben, waren da in Adelboden, ich hatte 7 Tage lang Andachten und da waren wir immer wieder mit Menschen im Kontakt, in Beziehung. Und da habe ich bei einigen gedacht, da war jemand da, der hatte einen bösartigen Hirntumor vor einem halben Jahr operiert. Ein Mann hat ein Schreinereigeschäft. Wir haben einiges miteinander gesprochen. Ich konnte ihm Mut machen und ja, da hat man gemerkt, wie er aufnimmt, was jetzt kommt. Wenn Geistliches kommt, er hat ein geistliches Anliegen, er möchte Jesus nachfolgen und da habe ich gemerkt, das trägt. Auch seine Frau, das trägt. Was trägt dich? Jesus ist es, der uns trägt. Nicht wir müssen uns selber tragen. Nicht wir sind die Ecksteine, die tragenden Elemente. Nicht wir sind das Fundament, sondern wir dürfen auf das Fundament aufbauen. Mit jemandem habe ich kürzlich telefoniert und dann auch gesagt, sieh mal, deine Situation ist nicht leicht. Aber du kannst nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. Vertraue dieser Hand Gottes, er wird dich tragen. So soll es sein. Und dann werden wir dereinst eingefügt werden in den letzten herrlichen Tempel. Eigentlich, und darum habe ich schon gesagt, es geht hier weiter als den Tempel, denn die Bibel sagt uns in der Offenbarung, einen Tempel gibt es nicht mehr. Sondern es gibt die herrliche Stadt Jerusalem. Mit ihren Mauern, mit ihren Toren aus Perlen und ihren Mauern und die Fundamente aus Diamant. Unglaublich. Unglaublich dieses Bild. Und dann sagt Jesus in der Offenbarung, dass wir eingefügt werden. Eingefügt werden, wer überwindet, wird eingefügt in diesen Tempel. Er wird zu einer Säule im Tempel Gottes. Im Haus Gottes, in der Stadt Gottes. Das ist das Ziel. Aber dann gibt es die, die ihn verwerfen, diesen Eckstein. Und er wird ihnen zum Verhängnis. Schon im Buch Daniel steht, dass die an ihm zerschellen werden, zerbrechen werden. Und auch Jesus hat davon gesprochen. Und auch hier Petrus spricht davon. Denn es gibt Leute, die den Bau, die den Eckstein verworfen haben und ihn immer noch verwerfen. Und denen ist er ein Anstoß, ein Fels des Ärgernisses, lesen wir da. Und warum? Weil sie dem Wort nicht gehorsam sind, stoßen sie an ihm. Das ist tragisch, denn sie haben das Wort. Denn man kann den Eckstein nur verwerfen, wenn man ihn kennt. Wenn man weiß, dass das der Eckstein ist, sein soll. Und dann verwirft man ihn. Das ist tragisch. Daran werden einige zugrunde gehen am Ende. Aber Petrus weist hier auf weiter. Ihr aber. Und er zeigt damit, ihr seid nicht die, die den Eckstein verworfen haben. Ihr seid nicht die, die die Mitte eures Glaubens wegwerfen. Ihr aber. Und nach allem, was er geschrieben hat, geht er davon aus, dass die Leser zu diesem Eckstein hinzugekommen sind. Und dabei stellt sich die Frage, wie steht das heute? Wie steht das bei dir, bei mir? Als Leser im 21. Jahrhundert, ist das auch so? Ist Jesus für dich das Fundament, der Eckstein? Baust du auf ihn oder baust du dein Leben auf deine eigenen Werte und Errungenschaften, auf dein eigenes Können und Wissen? Das ist alles nicht schlecht. Ich sage nicht, dass das nicht braucht, dass das nicht nötig ist. Aber das Fundament unseres Lebens muss ein anderes sein. Vielleicht kommt uns dabei in den Sinn, was Jesus gesagt hat in der Bergpredigt. Wer mein Wort hört und tut, gleicht einem Menschen, der auf den Fels baute. Und er baut das Haus auf dieses Fundament, auf einen festen Grund, auf den Fels. Und dann, wenn die Stürme kommen, wenn die Not kommt, ja, wenn das Gericht kommt, dann wird das Haus stehen bleiben, denn es ist auf das Fundament gegründet. Wer aber das Wort hört und verwirft, wie den Eckstein, der baut wie auf Sand am Meeresstrand. Und wenn die Wellen kommen, der Sturm kommt, das Gericht kommt, dann fällt das Haus zusammen und der Fall ist groß, schreibt Matthäus. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Ihr seid, nicht ihr werdet sein, ihr seid. Gott ruft uns zu einer heiligen Priester, zu einer geistlichen Priesterschaft, zu einem Tun, zu einer Handlung, zu einer Stellung, die mit eine Handlung einbezieht. Wir sind erlöst aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wozu? Um die großen und herrlichen Taten Gottes zu verkündigen. Das soll in unserem Leben sichtbar werden, was Gott an mir getan hat. Jesus hat ab und zu einem Geheilten, den er geheilt hat, sei er gelähmt oder blind oder was, zeige oder sage den Menschen, was Gott Großes an dir getan hat. In einer Geschichte steht von zwei besessen und einer Geschichte von einem in Gerasa, wo dann die Dämonen in die 200 Schweine gefahren sind. Da wollte der Geheilte oder die Geheilten ihm nachfolgen. Und Jesus sagte, nein, geh nach Hause zu deiner Verwandtschaft und sage ihnen, was Gott Großes an dir getan hat. Das ist unser Platz hier auf dieser Welt. Gott hat uns angenommen, wenn wir, wie oben beschrieben, zu ihm hingekommen sind. Wie gesagt, wir sind Teil an seiner Herrlichkeit. Wir sind Teil an seinem Tempel. Wir werden hier noch zubereitet Aber wir sind bereits auserwähltes Teil für seinen Tempel. Und das soll die Welt sehen. Das soll die Welt hören. Petrus lehnt sich immer wieder an alttestamentliche Bilder. Er spricht hier von einem auserwählten Volk, von solchen, die vorher kein Volk waren. Die sind nun Gottes erwähltes Volk, da gehören wir dazu. Er spricht zu Menschen, die nicht zwingend aus dem Judentum kommen, nicht zwingend Israeliten sind. Wir waren kein Volk. Im Alten Testament waren wir zwar mitgedacht, aber das war noch ziemlich unklar und undeutlich. Und doch sind wir Teil von Abrahams Segen, wie das Paulus an verschiedenen Orten auch ausführt. Wenn wir nun Gottes Volk sind, geht es nicht darum, dass Gott Israel nicht mehr mit einbezieht, sondern wir sind mit Israel zusammen, das ein Volk Gottes. Jesus hat gesagt, ich habe noch andere Schafe, die nicht zu dieser Hürde gehören. Es wird eine Herde und ein Hirt sein. Wir werden zusammengeführt. Paulus spricht von einem Ölbaum, wo wilde Ölzweige eingepfropft werden, aber auch die reinen, die werden wieder eingepfropft. Wenn sie zu diesem Eckstein, zu Jesus zurückkehren, dann wird es ein Ölbaum sein, ein Tempel sein, eine Stadt, eine herrliche Stadt, die Gott ehrt und er ist in ihrer Mitte. Unser Auftrag ist, das zu bezeugen, die großen Taten Gottes in unserem Leben, wie er uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das hat er durch Christus gemacht und ihm gilt alle Ehre. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir mit hineingenommen sind in dein Ziel, in deinen herrlichen Tempel. Auch wenn der Tempel noch nicht steht, wenn der unsichtbar ist, aber er wird kommen, er ist verheißen und wir staunen, wie das beschrieben ist und freuen uns auf den Tag, auf die Zeit, wo wir werden sehen, wo wir auch die werden sehen von Angesicht zu Angesicht. Und dass das möge ein Moment sein, wo uns Freude macht und nicht Angst. Wenn es uns Angst macht, ja, ich denke, dann müssen wir uns überprüfen. Warum haben wir Angst, dir zu begegnen? Stimmt es nicht in unserem Leben, in unserer Beziehung zu dir? Lass uns das immer wieder sehen, Herr, dass wir Ordnung machen in unserem Leben. Dass wir ganze Sachen machen, nicht Halbheiten. Dass wir dir Ehre bringen. Denn alle werden sich beugen vor dir. Alle Knie. Und alle werden bekennen, du bist Herr. Amen.